Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
Wenn die flache Hand zum Himmel zeigt, die Fahnen hakeln schlagen, die Stiefel wieder stramm marschieren, gelbe Sterne Trauer tragen, wenn Gewalt und Hass die Luft verseucht, die Bücher wieder brennen, glatzen, fratzen, brüllen, schreien, durch die Straßen rennen. Warm und dunkel ist, kehrte alles Leben frisst, meine Blume Hoffnung gibt. Wenn die Angst dich nicht verschlingt, wenn dein Merlin nicht ertrinkt, dann bist du ein Edelweiß. Dann bist du ein Edelweiß. Sei ein ist ein Edelweiß, ist ein Edelweiß, der
Rat. Der Kölner Friedenspark, das sind überwucherte Ruinen, alte Festungsmauern, verwinkelte Wege, riesige alte Bäume, in deren Schatten man jetzt auch Zuflucht findet vor der Hitze. Ja, in diesem Friedenspark in Köln soll schon Heinrich Böll als kleiner Junge gespielt haben. Heute werden hier gerade noch die letzten Kabel verteut, die letzten Soundchecks gemacht, bevor es dann tatsächlich losgeht mit dem Edelweiß-Piraten-Festival.
Weitersagen, das Edelweiß-Piraten-Festival. Eine Reportage von Manuel Gorgos.
Darf ich Ihren Namen erfahren?
Jörg Schnabel.
Jörg Schnabel?
Jörg Schnabel.
Schnabel, okay. Haben Sie das Lied extra jetzt über die Edelweiß-Piraten?
Ja, für das Festival geschrieben.
Sehr schön. Geht unter die Haut.
Dankeschön. Bedingung ist ja, dass man entweder ein altes Lied interpretiert oder etwas Neues schreibt. Und ich dachte, bei Weitersagen beinhaltet ja auch, dass man was Neues macht irgendwie und die heutige Situation vielleicht auch anspricht. Deswegen dieses Lied.
Also das heißt, es ist aber der Versuch, daran zu erinnern, aber gleichzeitig so eine Brücke auch in die Gegenwart zu schlagen.
Natürlich, klar. Es gibt wieder Nazi-Märsche überall, die Politik rutscht nach rechts mit der AfD. Und
sein Edelweiß heißt dann in dem Zusammenhang?
Ja, sich dagegen zur Wehr setzen, dagegen was tun, Farbe bekennen. Die Leute sind sehr unpolitisch geworden.
Auch die Edelweiß-Piraten trafen sich in Parks, um verbotene Lieder zu singen, von fernen Ländern zu träumen und damit dem Nazi-Terror die Stirn zu bieten. Renitente Jugendliche während der Nazi-Zeit, die sich weigerten, in der Schule den Hitlergruß zu zeigen, die es wagten, im Kölner Hauptbahnhof regimekritische Flugblätter regnen zu lassen. Wer kennt diese Geschichte? Wer kann sie erzählen? Und wie könnte ihr Widerstand während der NS-Diktatur Modell stehen für die heutige Zeit?
Und ihr seid bereit? Da werden die Gläser nochmal durchgespült, damit die ein bisschen schöner aussehen.
Genau. Damit das Bier besser läuft.
Damit das Bier besser läuft?
Ah ja, verstehe.
Na dann, was heißt, Sie organisieren das hier, diesen Stand? Ja, oder?
Ich organisiere hier den Stand und so weiter und so weiter. Schon seit so vielen Jahren, ja.
Auch immer bei diesem Festival sind Sie
immer
dabei?
Immer bei dem Festival. Ah. Und wir haben ganz klein angefangen, wo wir noch die Fässer mit Lappen gekühlt haben.
Aber heißt das, dass Sie diese Idee von den Edelweiß-Piraten auch ein bisschen teilen? Oder
natürlich. Ja? Natürlich. Ich selber finde das Fest überhaupt sehr gut. Ich finde sehr gut diese ganzen jungen Leute, die ganzen Bands, die kommen, dieses Multikulti und so weiter. Und die Stimmung finde ich einfach gut. Und ich weiß nicht warum, aber die Sonne scheint immer.
Dann wünsche ich Ihnen einen entspannten Nachmittag.
Dankeschön.
Und dass das Bier gut fließt, habe ich gelernt. Ja?
Ja, muss sein. Danke.
Kommen gerade eine Menge Leute hier durch das Haupttor hereingeströmt, also kurz vor Beginn auch des Festivals. Ja, da gibt es Leute aus der ganzen Welt, alt und jung, illustre Typen, so von echtem kölschem Schrot und Korn, lange Haare, langer Bart, breit krempigen Hut, was ja heute Sinn macht durchaus bei der Hitze. Leute. Leute, junge Paare, alternatives Volk mit Schlappen, Barfuß, Armkettchen, Fußkettchen, Batikhemden. Ja, schon so einen kleinen Neo-Hippie-Touch. Ja, also es gibt eigentlich alles von jungen Leuten, die mit ihren Rucksäcken kommen und sich jetzt hier niederlassen, auf ihren Picknickdecken oder Yogadecken. Und so lädt sich das Festival hier langsam mit Stimmen und mit Stimmung auf. Ihr kommt mit der ganzen Familie her, aufs Festival. Das ist eigentlich perfekt, oder? Mit dem Wetter und...
Ja. Ja, super, haben uns den Friedenspark nochmal angeguckt.
Ist ja eine tolle Location dafür.
Genau, das ist einfach super mit den vielen Nischen und den verschiedenen Ebenen. Wir haben halt zwei kleine Kinder dabei, die hier sich auch vergnügen können, ne? Und hier rumlaufen können, spielen können.
Die können eigentlich staunen die ganze Zeit, oder?
Sieht so aus, ja, tun sie zumindest. Und dann kriegen wir auch ein bisschen was mit, ne? Wenn man die nicht selber die ganze Zeit bespaßen muss.
Das ist alles Jan, das ist alles Festival, leider. Das ist überhaupt kein Problem, das ist auch im Vorfeld geklärt.
Entschuldigung, kennst du den Jan? Kannst du mir sagen, wo ich den finde?
Der ist vorne beim Infostand.
Okay, dann geh ich da mal hin. Jan Krauthäuser ist in Köln Subkultur bekannt, weil er aus Musik Ereignisse macht. Für besonders musikalisch hält sich der Grafikdesigner nicht, aber er liebt Musik und kreiert gern Orte, wo sie Menschen verbindet. So, du bist der Jan?
Ja, hallo.
Grüß dich, freut mich.
Du bist der Manuel vom Radio.
Genau. Du bist jetzt unterwegs wohin?
Ich gucke gerade mal so, ob ich nicht irgendwo ein Problem finde oder ich muss auch so ein paar Zettel noch hinhängen wegen Sicherheitsgründen oder so, aber im Moment läuft alles sehr entspannt.
Dann schließe ich mich dir einfach an.
Ja,
okay. Ich will dich gar nicht aufhalten.
Ja, ich gehe nochmal da lang. Während des Festivals bin ich eigentlich für alles und nichts zuständig.
Also da musst du so ein bisschen für Ordnung sorgen, kannst du jetzt.
Also wenn mir was auffällt, dann schalte ich mich da einfach ein. Also ich habe halt einen ganz guten, wie soll man sagen, so Überblick. So.
Ja, sag mal, warum habt ihr denn eigentlich diesen Ort hier ausgewählt?
Ursprünglich haben wir so lustige Konzerte in Schrebergärten gemacht und sowas. Und der Klaus, der Geiger, der weltberühmte Straßenmusiker, hat ja einen Schrebergarten.
Das waren eure Anfänge, auch deine Anfänge als Konzertveranstalter, oder?
Ja, ich nenne mich ungern Veranstalter. Ich habe immer schon versucht, irgendwie verrückte Sachen zu organisieren. Ja, das war dann halt die größte Idee, weil wir dann gesagt haben, dann lass uns doch den ganzen Park bespielen, so wie die Edelweißpiraten halt auch in den Parks musiziert haben.
Wo waren dann so die Orte oder wo waren die Zufluchtsorte, sage ich mal?
Viele, die jetzt in der Schule waren und Lehre machten, die hatten eigentlich nur sonntags Zeit. Und die sind dann mit Fahrrad oder mit dem Zug oder zu Fuß so weit gegangen, wie man halt jetzt kommen konnte. In Köln war das Siebengebirge. Also gibt es ein paar Seen, so wildromantische, wo es dann auch noch Höhlen gab, wo man bei Wetter rein konnte. Oder
das ist Oberkassel, ne? So Blauer See. Und
genau,
so.
Felsensee, Blauer See. Mhm. Am Felsensee oder so, da haben sich natürlich dann auch Jugendliche aus verschiedenen Städten getroffen und auch ausgetauscht. Da kamen auch Leute aus Düsseldorf oder aus dem Bergischen. Also was auch ein interessanter Aspekt ist, das wird oft so als urbanes Phänomen dargestellt. Nur wenn man dann recherchiert oder die Bilder sieht, gab es zum Beispiel im Bergischen fast eine größere Gruppe als in Köln, wenn man es zusammenzieht. Also man schätzt, dass es bis zu 5000 Edelweißpiraten und verwandte Gruppen in Köln gab.
Wie erklärst du dir, wenn man heute von jugendlichem Widerstand gegen das Nazi-Regime spricht, eigentlich immer die Weiße Rose kommt? Also warum sind diese Geschichten viel weniger bekannt aus dem Rheinland und dem Ruhrgebiet?
Also der Widerstand, der überliefert ist, ist meistens ein bürgerlicher. Stauffenberg oder Scholl, das waren jetzt Leute aus reichen Familien, die natürlich ein höheres Ansehen auch hatten. Die Edelweißpiraten, ja, ich sag mal, Arbeiterkinder waren jetzt erstmal auch gar nicht prädestiniert als Vorbilder publiziert zu werden. Dazu kommt natürlich, dass die Nachkriegsgesellschaft eine tiefe Scham oder auch nur eine tiefe Wut hatte, dass es halt Jugendliche gab, Arbeiterjugendliche, die in der NS-Zeit schon ganz früh mitbekommen haben, was da lief und die im Grunde sie schon gewarnt hat. La, 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 la.
dieser Friedenspark, der eigentlich, also früher dieser Hindenburgpark auch, der eigentlich eher so ein HJ-Treffpunkt war. Die hatten hier ihre Zentrale. Es gibt auch so Paradier-Dinger, wie hier dieser Rosengarten, wo keine einzige Rose blüht.
Das ist aber auch eine interessante Akustik, als sie jetzt gerade gespielt haben. Das schallt durch diese Mauern hier, diese alte Festungsmauern oder was das ist, so eine Anlage, ne? Ziemlich extrem zurück, oder?
Ja, das ist unterschiedlich. Also das kam jetzt aus dem Flörtgraben, so haben wir den genannt. Also es ist halt eine ganz tolle alte Parkanlage von Fritz Enke. Wirklich ein bedeutender Parkarchitekt, der damals auch so eine soziale Idee. Im Grunde sollte es so ein Wohnzimmer für die Nachbarn sein, ne? Also hier haben viele Arbeiter auch gewohnt. Und da sollen Kinder, da sollen Liebespaare, da sollen alte Leute ihren Platz finden. Und das ist also wirklich wunderbar gestaltet.
Die Züge sind auch nicht schlecht laut, ne? Die hier vorbeifahren.
Ja, aber zum Glück ist der sonntags total reduziert.
Diese Menschen, die auch in der Verfolgung nicht aufgehört haben, zu arbeiten, musikalisch zu sein und auch politisch zu sein. Und deswegen herzlich willkommen, Margot und die Banditen.
Czujność mi trochę mli, jak szarlotka z rana. Co mi panie dasz, ten niepewny czas? Jakie słowa ukołyszą moją duszę, moją przyszłość na te resztę lat? Kilka starych szmat, by na tyłu siadł. I czy warto, czy nie warto, ma sobotę lejakatą, by ukoić żal. Na co nagi brzuch i w górę połatany ciąg. Czuję ten wiatr pędz, aż głowa odpada. I raz, i dwa, i trzy, i wcale nie jest zimno mi. Z góry pląć gumę rzuć, tu wszystko wypada. Aber gib zu mir, in der schwerer Zeit. Welche Worte können Blinde, können Trösten, können biegen meine Seele leid. Ein Lumpen nur, dass ich sitzen kann. Ich gieß Wort keinen Reis nur, der Schmerz vergeht dann.
Margot und die Banditen besteht aus Margot Kier, der deutsch-polnischen Chansonsängerin, die hier begleitet wird von den Banditen Daniel Speer am Kontrabass und Jura Wajda am Akkordeon. Richtig, ne? Ich habe sie eben auf der Bühne auch erlebt. Was haben Sie denn von den Edelweißpiraten eigentlich interpretiert eben? Ich glaube, das habe ich nicht.
Schließ Aug und Ohr für das Getöst der Zeit. Aber öffne dich sie, wenn du gebraucht wirst. Dann musst du bereit sein.
Vielleicht, wenn man Sie fragt nach Ihrem Verhältnis zu den Edelweißpiraten, also wie Sie...
Ich bewundere die. Also ich finde das super, dass die da so zufällig reingerutscht sind. Die wollten einfach ihre Musik machen. Die wollten langes Haar haben. Die wollten draußen sein. Die wollten frei sein. Und nicht jetzt reglementiert und bestimmt von den Verhältnissen von draußen, wie sie auszusehen haben, was sie machen sollen. Aber sie haben sich entwickelt. Also je älter sie wurden, desto politischer wurden sie. Nicht? Aber sie sind reingewachsen. Und das ist auch das, was wir machen müssen. Wir müssen wachsen mit den Anforderungen. Man musste lernen, so wie wir natürlich das jetzt auch. Immer mehr lernen müssen, mit der Angst zu leben.
Welche Angst meinen Sie? Mit welcher Angst müssen wir jetzt umgehen lernen?
Mit der Angst, dass die Rechten irgendwie Überhand bekommen, die Dummen Überhand bekommen, die Bösen. Ja,
aber das heißt, wir lernen Zivilcourage, wir können Zivilcourage.
Genau, wir müssen Zivilcourage wieder lernen. Ja?
Hab ich gefreut.
Danke.
Wie kommt es eigentlich zu der Auswahl der Bands? Dafür bist du verantwortlich, ne?
Ja, und die Bühnenteams auch. Ne? Also die Bewerbung geht erstmal an die Festivalleitung, an mich, und dann mache ich eine kleine Vorauswahl. Also dass irgendwie möglichst viel Berührungspunkte zu der Kultur der Edelweißpiraten besteht, weil wir Edelweißpiraten wollten in die weite Welt. Und die weite Welt ist jetzt hier auf der Bühne auch. Ne?
Hey, ja, ja, ja.
Das Fernweh, die Edelweißpiraten ein bisschen auch zurückzuspiegeln, ne? Zu sagen, also die haben sich damals eine offenere Gesellschaft gewünscht und werden gern durch die Welt gezogen. Und genau das bieten wir ihnen quasi als Tribut auch an, dass wir sagen, dass wir auch diese Offenheit feiern, für die sie gekämpft haben. Ne?
Aber ist jetzt so ein Konzept, sagen wir mal, von Weltoffenheit oder Nonkonformismus nicht dann doch auch ein bisschen beliebig an irgendeiner Stelle dann?
Ein bisschen beliebig ist das schon, aber nur ein bisschen. Man muss auch sagen, diese Edelweißpiraten-Geschichte, das war in erster Linie auch tatsächlich eine emotionale, von der Lebensfreude geprägte Geschichte. Ne?
Deswegen ist es keine Schande, wenn die Leute auch einfach Freude haben an diesem Festival, meinst du?
Genau. Was auch sehr wichtig ist, so ein solidarisches Gefühl, so ein Gefühl, dass man wirklich auch mit ein paar tausend Leuten eine ganz friedliche Begegnung da haben kann. Das hat auch was mit so einer Message zu tun, die die Edelweißpiraten hinterlassen haben. Dazu kommt, dass alle Leute da weit unter ihrem Marktpreis arbeiten, viele auch ehrenamtlich. Ne?
Wie ist das überhaupt finanziert, das Festival?
Also wir bekommen einen ganz ordentlichen Zuschuss von der Stadt Köln. Der ist auch mittlerweile fest im Jahresetat. Also die Oberbürgermeisterin ist auch Schirmherrin. Also es ist auch eine tolle Anerkennung, dass das wahrgenommen wird von Politik und Verwaltung. Und die andere Hälfte kriegen wir über Spenden rein. Also einerseits gehen wir mit Dosen rum und sagen den Leuten immer, wir können das Festival nur so machen, wenn jeder was dazu beiträgt. Und die Gastrostände, die spenden halt ihren Überschuss für das Festival.
Bühne eben. Das muss ich gerade mal drangehen.
Ja, geh ruhig
mal.
Jan, hallo? Ja. Ihr könnt auch eine Sammelbüchse da gebrauchen, ne? Ja, ja. Bring ich dir gleich rüber, ja? Hier kommen wir jetzt durch den Balkan, durch den wilden Balkan.
Hallo, grüß dich. Darf ich euch fragen, was macht ihr für eine Art von Essen hier heute? Was bietet ihr an den Leuten? Sag mal.
Eine Hamburger mit richtig Rind. Frisch.
Aha, lecker.
Und das Cebapcici, das ist Gemisch. Halb Schwein, halb Rind. Habe ich Lanze nachgemacht. Ja. Alle frisch. Ja, okay. Habe ich nicht geschlafen. Und dann kannst du probieren.
Und das Gewürz, ist das geheim oder darf man wissen, welches Gewürz?
Salz, Vegetta und noch was, Pfeffer und so. Jeder kann das benutzen. Aber genau, wie viel und was?
Ah, das ist das Geheimnis. Verstehe. Ja. Darf ich den Namen von eurer Familie?
Ristic. Familie Ristic. Balkan Grill Ristic.
Also das Gelände nutzen wir nach wie vor mit Begeisterung, also weil es einfach unheimlich viele Situationen bildet. Also die Idee, ich nenne es auch manchmal Konzertparcours, weil die Idee ist im Grunde, dass die Leute rumgehen, also verschiedene Sachen sehen, dass viel Begegnung auch stattfindet.
Das machen wir mal eben. So viel Zeit muss sein.
Hey, guck mal, da kommt ihr zusammen.
Hallo Melli.
Tag, Stefan. Das ist meine Connection hier.
Ja, du hast uns verkuppelt.
Hallo.
Vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne. Ruhm und Ehre möchte
ich. Ja, ja. Ruhm und Ehre und ein Kölsch.
Bist du denn hier irgendwie mit in der Orga drin?
Meine Verbindung ist, dass ich seit Jahren selber Festivalbesucherin bin und im Prinzip vor 6-7 Jahren eingestiegen bin, mitzuhelfen beim Infostand, weil mir das einfach total viel Spaß macht. Ja.
Edelweißpiraten, kanntest du das denn vorher? Also hast du zum ersten Mal überhaupt von denen was gehört oder so?
Ich glaube, ich habe schon bestimmt vor 20 Jahren in Köln was darüber gehört, weil es ja auch an der Bartholomäus-Schink-Straße in Ehrenfeld dieses Denkmal gibt, weil da ja im Dritten Reich Edelweißpiraten erhängt wurden.
Ja.
Und es gibt jedes Jahr den Gedenktag und so einen kleinen Gedenkmarsch. Und als ich vor 10 Jahren ungefähr den Jan besser kennengelernt habe, bin ich eigentlich eingestiegen in das Ganze, weil ich es nach wie vor natürlich für sehr, sehr wichtig halte, gerade in der heutigen Zeit.
Oh, jetzt geht's ja gerade ab.
Dann lass uns mal da reingucken, dann muss ich auch wirklich ein bisschen Gas
geben. Ja, ja. Okay. Dass man im Grunde auch eine positive deutsche Geschichte des deutschen Widerstands natürlich erzählen kann und auch da vielleicht Identifikationsfiguren hat. Und tatsächlich dann auch bestimmte Traditionen, an die man auch wieder anknüpfen kann. Also
das ist genau die Idee.
Entschuldigung, wir gehen gerade in dieses Baui, ins sogenannte.
Ja, das ist hinein,
so in diese Festungsanlage hinein. Das ist also ein Gewölbe. Genau, Gewölbekeller.
Genau, die Alice und einige Freundinnen, die hängen gerade die Ausstellung vom NS Dock hier hin. Das ist eine Ausstellung, die halt sehr detailliert recherchiert hat, wie diese Gruppen organisiert haben, wo die agiert haben. Hallo.
Wenn man die jetzt hier sich so anschaut auf einem Foto, die sind ja eigentlich sehr, sehr hübsch ausstaffiert regelrecht mit Tüchlein und Armband. Und natürlich die Klampfe darf nicht fehlen.
Die Frauen trugen Mützchen bestimmter Art oder es gab Anstecknadeln mit Edelweiß drauf.
Da kommt eigentlich das Edelweiß her, auch als geheimes Erkennungszeichen zwischen
diesen. Als eines von vielen, denn es gab hier unterschiedliche Gruppen. Die einen hießen Navajos, die anderen Edelweiß. Es gab sehr, sehr viele Gruppen mit unterschiedlichen Namen und waren alles sehr politisch denkende Menschen mit auch einer großen Sensibilität für aktuelle Entwicklungen und sehr auch daran interessiert im Austausch mit jungen Leuten.
Das Festivalpublikum, es ist ja ein ganz buntes Volk hier, stehen vor diesen Schwarz-Weiß-Tafeln und lesen die Geschichte der Edelweiß-Piraten. Also das ist doch immerhin ein Zeichen, dass Geschichte lebt. Kommen her, um sich zu informieren über die Geschichte der Edelweißpiraten?
Ich befasse mich seit meiner Jugend mit diesem Thema.
Da habe ich doch den richtigen rausgegriffen.
Ganz wenige nur, die wissen, was die Edelweißpiraten sind. Oder?
Genau.
Unsere Kinder, wir sind hier zu Besuch bei unserer Tochter, die sagten, gehst du mal mit, da ist eine Ausstellung zu den Edelweißpiraten.
Wo sind Sie selber her?
Aus Siegen.
Oh.
Ja. Ich hatte die mehr in meinem Kopf, dass die im Ruhrgebiet mehr waren, aber dass sie in Köln auch aktiv waren, das war mir bis jetzt nicht so mehr im Bewusstsein.
Wenn die Leute dann kommen und beispielsweise auch in die historische Ausstellung gehen, die jetzt in diesem alten Festungsbau da noch gezeigt worden ist, im Baui, dass es auch so ein Geben und Nehmen ist zwischen Gegenwart und Vergangenheit.
Das freut mich auch total. Es war immer voll. Also da war ich richtig happy, weil das zeigt, dass man, sagen wir mal, über diese Musik, also man kann natürlich auch dahin gehen und einfach nur Spaß haben, tolle Musik hören, in der Sonne liegen, Bierchen trinken, ist alles erlaubt, haben die Edelweißpiraten auch gemacht. Aber werden wirklich viele Leute neugierig, sich nochmal mit der Geschichte zu beschäftigen und auch halt mit den schlimmeren Aspekten, so, weil es wurden einfach oft missliebige Leute, sind dann einfach in den Knast gesteckt worden oder an die Front geschickt worden und haben es nicht überlebt.
Vielleicht auch mal einen Namen zu nennen, Jan Jülich zum Beispiel, der hat ja, ich glaube 1942, diese Jugendbewegung dann kennengelernt. Erstmal so auch von der äußeren Anmutung her, weil die alle so ein bisschen ausstaffiert waren mit einer etwas längeren Tolle, als das zu der Zeit eigentlich Mode oder, sagen wir mal, politisch genehm war. Zunächst mal war das ja eher so, dass er gesagt hat, okay, ich möchte eigentlich Teil einer Jugendkultur sein, die sich da irgendwie in die Natur findet, die zusammen singt. Das ist ja zunächst mal noch gar nicht so stark politisch aufgeladen, oder?
Jetzt auf den Jean Jülich bezogen oder auf die Mucki Koch, die kamen beide aus kommunistischen Elternhäusern. Die Väter, die waren schon im Knast und im Lager, weil sie offen gegen die Nazi-Herrschaft demonstriert haben. Von daher haben diese beiden das sehr bewusst von vornherein auch als politische Aktion erlebt.
Von dem Jan Jülich habe ich die Geschichte gelesen, dass er, Nazi-Lehrer natürlich hatte. Ich glaube, der Direktor seiner Schule, dann haben sie ihm beispielsweise die Fenster eingeschmissen. Oder eine ganz schöne Geschichte, die er erzählt von einem Nazi-Kioskbesitzer, wo sie dann so eine dicke, schwere Kette um diesen Kiosk drum gelegt haben und die an eine Straßenbahn, Linie 13 oder sowas, gehängt und damit das ganze Ding umgewuppt haben. Ist das dann noch so ein jugendliches Aufbegehren, so ein Räuber- und Gendarm-Spielen oder ist das schon organisierter Widerstand?
Ich glaube nicht, dass man das klar trennen kann. Also dieses jugendliche Ungehorsam oder
Renitenz.
Renitenz war im Grunde schon ein Korrektiv in so einer Gesellschaft. Ich meine, ich habe selber reichlich Kinder, weiß, wie hart das sein kann, wenn Jugendliche renitent werden, aber ich muss sagen, das ist eine Qualität. Also es ist, das feiern wir auch ein bisschen mit dem Festival, zu sagen, hier Leute, ist gut, dass die sich nicht anpassen, sondern dass die nach ihrem Gefühl nochmal der Gesellschaft Feedback geben, was nicht in Ordnung ist. So, ne?
Die Mucki Koch hat ja auch Lebenserinnerungen hinterlassen, wo sie zum Beispiel beschreibt, dass sie sich im Unterricht geweigert hat, den Hitlergruß zu zeigen.
Ja, also Mucki ist auch ein schönes Beispiel für Renitenz. Das ist eine sehr, sehr liebenswürdige, aber auch sehr freche Person halt war, ne? Und die natürlich schwer traumatisiert war. Also muss man sich vorstellen, dass sie als 16-Jährige, 17-Jährige länger in Haft war, gefoltert worden ist.
Was denkst du eigentlich, warum die, ich meine, zu der Zeit damals waren die Gewerkschaften gleichgeschaltet, Parteien waren verboten. Was hat eigentlich ja die Herrschenden, sprich die Gestapo, eigentlich so nervös gemacht bei diesen renitenten Jugendlichen? Ich meine, da hätten sie doch eigentlich auch drüber lachen können.
Das ist halt ein interessanter Punkt, dass diese paar Jugendlichen den ganzen Staat nervös gemacht haben. Diktatoren wären immer nervös, wenn jemand ein attraktives Gegenkonzept lebt. Im Grunde kann man sagen, dass diese Edelweiß-Piraten-Bewegung immer einen starken Kontrapunkt zu dieser Hitlerjugend gebildet hat. Und je bekloppter die Hitlerjugend wurde, desto attraktiver, so gesehen, die Edelweiß-Piraten. Es ging ja so weit, zum Beispiel der erwähnte Jean Jülich wurde ja dann auch von Hitlerjugendgruppen eingeladen, um bei ihnen mal diese schönen Lieder zu singen, weil sie das nicht so gut drauf hatten, ne?
Ja, er saß hier noch in unserem Kreis und er hat uns was ganz, ganz Tolles hinterlassen, nämlich ein wahnsinniges Lied. Das ist ganz, ganz einfach, schlicht in den Harmonien und schlicht im Text, aber es ist sehr mitreißend, man kann es sofort mitsingen. Und die Quintessenz alles jugendlichen Lebens, und ich glaube, das hat die Edelweiß-Piraten in den 30er Jahren angetrieben, ne? Das Credo kommt in der vierten Strophe, achtet mal drauf. Ja?
Das ist gerade Jörg Seifert, alias Plauder und Co. Das ist ein bündischer Liederexperte, der versucht, genau dieses Liedgut der Edelweiß-Piraten lebendig zu erhalten.
Zu meiner Rechten, die liebe Franka und daneben der Berino an der Gitarre, an dem urbündischsten Instrument aller bündischen Instrumente.
Also das Ganze ist ja die deutsche Jugendbewegung. Die beginnt im Prinzip 1900 in Berlin mit dem Wandervogel. Das ist zunächst einmal so eine Oppositionsbewegung gegen die starre wilhelminische Gesellschaft. Und die wird im Ersten Weltkrieg aufgerieben. Und die Reste von dieser aufgeriebenen Jugendbewegung, die vereinigen sich dann mit dem Pfadfindertum, was aus England rübergeschwappt ist. Und dieses im Räuberzivil rausgehen, Musik machen, war damals auch schon ganz, ganz wichtig. Man ist nicht nur noch auf Wanderungen, auf Fahrten unterwegs, man veranstaltet auch Lager. Unangepassten Jugendlichen war dieses Lied gut eine Heimat in einer Situation, wo sie im Prinzip durch die Umstände ihre Heimat verloren haben. Ne? Also so der kulturelle Kitt, der die da zusammengehalten hat. Ne?
Das trifft es wahrscheinlich.
Ja. Ja, und heutzutage denke ich, das ist der Erfolg dieser Mitsingen-Konzerte. Das ist schon Identitätsbild. Ne? Ich glaube, Wissenschaftler haben herausgefunden, der Mensch hat erst gesungen und dann geredet. Ne? Also das ist vielleicht ganz archaische Motive.
Das Lied heißt Der rostige Rittersee. Wir konnten auch nicht rausfinden, wo dieser See ist. Wir vermuten, das ist einer von den Seen in Königswinter oder bei Benrath gab es auch so einen Treffpunkt von Edelweiß-Piraten. Ja, so viel zum Hintergrund des Lieds. Ansonsten ist das Selbstreden.
Es hausten einst viele Ritter an einem grünen See, bei Sturm und Ungewitter, bei Sonnenschein und Schnee. Sie lebten dort in Freuden so manchen langen Tag, mit Schwimmen und mit Reiten, mit Kampf und Schwerterschlag. Komm, lass da wolle, bleiben wir die Alten noch. Komm, lass da wolle, bleiben wir die Alten noch. Und wenn der ganze Schnee verbrennt,
wenn ich unterwegs bin, habe ich meistens auch Fahrtenlieder im Ohr, um mir den Rhythmus beizubehalten, wenn ich gehe. Die haben meistens dann mit Staub und Dornen und Sonne und Hitze zu tun. Immer schön weitergehen. Und dann gibt es melancholische Lieder, dann gibt es Lieder, die sich mit ernsten Themen beschäftigen, aber mit der Melodie und dem Inhalt auch schön sind, obwohl man eigentlich den Inhalt nicht schön finden kann. Dann gibt es natürlich viele Trinklieder, Lieder für Gemeinschaft, die sind auch schön. Also ich kann mich da nicht festlegen. Und es entstehen ja auch immer neue.
Darf ich deinen Namen noch erfahren?
Franka.
Und kommt mit seinem Klappzylinder zu uns der alte Sensenmann.
Ja, also wir können einfach ein bisschen reden miteinander. Darf ich Ihren Namen erfahren?
Eckart.
Eckart. Und Sie, wenn Sie Eckart sagen, sage ich du.
Ja, klar. Okay.
Und hast du irgendeine Beziehung zu den Edelweiß-Piraten? Sagt dir das irgendwas? Also identifizierst du dich mit denen?
Ja, vom Gedanken her, ja.
Ja?
Ja.
Und zwar?
Also, dass man was dafür tun muss, dass, wenn man Leute, die eben zu uns kommen, woher auch immer, wann auch immer, so viel anders auch nicht sind. Und dass man dafür sorgen muss, dass man sich gut versteht, damit nicht wieder irgendwie so voreingestellte Meinungen da die Oberhand gewinnen und dann damit bestimmte Leute weggedrückt werden. Ja gut, die Nachkriegszeit, ich bin 1949 geboren, da war es natürlich so, dass man in Trümmern spielte. Man kannte nichts anderes, nur eingestürzte Häuser, alles noch nach dem Kriegszustand. Man hat sich dabei nichts gedacht. Das war halt so. Wenn man heute sowas sieht, können die Kinder sich gar nicht vorstellen.
Aber du kannst es dir vorstellen.
Ich kann es mir vorstellen. Also wie es im Irak aussieht, so hat es sie auch ausgesehen. Oder im Syrien jetzt. Ne?
Und so wie die Leute sich heute da fühlen, so haben sich die Leute hier früher auch gefühlt.
So kann man sagen, ja.
Ruf an im Pentagon. Mein Mann kann nicht kommen mit seinen weißen Knien. Macht euren Scheißkrieg ohne ihn. Ich hab ihn platt gefickt, glücklich und matt, dass er keine Kraft mehr zum Aufstehen hat. Er kriegt die Stiefel nicht mehr an, nicht für den Irak und nicht für den Iran. Whoa, whoa.
So, das Festival ist jetzt im vollen Gange. Man hört aus allen Himmelsrichtungen Musik. Und wenn man sich ein paar Schritte bewegt oder einmal um sich selber dreht, dann ist man plötzlich wieder in einem anderen Film. So, jetzt komme ich auf den Flirtgraben zu. Man geht hier an Boccia spielenden Leuten vorbei. Da, wo früher die Hitlerjugend exerziert haben soll, paradiert haben soll. Und das läuft eben auf diesen sogenannten Flirtgraben zu, wo sich Liebes tatsächlich schon vor der Zeit des Nationalsozialismus eben Pärchen in die Büsche geschlagen haben sollen. Eine natürliche Bühne vorne. Und hier darf auch gerappt werden, offensichtlich.
Arm hoch, wenn jemand fragt, wollt ihr nochmal so leben wie ein Arschloch? Du bist ratlos, ballst die Faust und du brauchst doch einen geraden Lebenslauf. Sauf dir einen Rausch ein, tausch deine Frau Tag ein, Tag aus im Irrenhaus. Junge, mach was draus, wenn du dich traust. Geh rauf, ja, immer geradeaus, spring auf den Zug, steig nie wieder auf.
Ja, es gibt auf der einen Seite wirklich diesen noch engeren, unmittelbaren Kontakt zu dem Liedgut der Edelweißpiraten, aber es gibt natürlich hier auch etwas, was sich stark öffnet auf die Musik aus der ganzen Welt, auch Musik der Gegenwart, Rap zum Beispiel, wie wir es hier hören. Und es ist interessant, dass man hier, obwohl mittlerweile Tausende von Leuten unterwegs sind, den Jan Krauthäuser trotzdem immer noch wiedererkennt, weil er mit seinen 1,94 im roten Käppi und roten Hosenträgern heraussticht aus der Menge.
Bekannt wie ein bunter Hund in Köln.
Nein.
Fällt aber auf.
Ein paar tausend Leute, ein paar Dutzend kennst.
Ja.
Ah, meine Eltern.
Ach nee. Das ist ja lustig. Ich sag doch, du kennst hier jeden. Genau, ja. Hallo. Hallo. Sie sind auch groß, also da hat das her.
Wir sind gleich groß.
Wir waren lange Zeit gleich groß. Jetzt bin ich 2-3 Zentimeter kleiner geworden.
Geschrumpft.
Schlechte Haut.
Durch exzessives Skatspielen. Von meiner Mutter habe ich mir diese kulturelle Seite und von meinem Vater mir die Brauchtumsseite geerbt.
Musik ist eigentlich sehr stark von Festkultur geprägt. Das macht man sich heute, obwohl das so eventisiert ist, gar nicht mehr wahr. Also dass fast jede Musik eigentlich für bestimmte Anlässe produziert wird.
Und das bedeutet, dass du jetzt, wenn du so ein Festival zum Beispiel ausrichtest, genau auf diesen Charakter des Gemeinschaftsbildenden oder Gemeinschaftsstiftenden der Musik auch zielst.
So ist das auch beim Edelweißpiratenfestival entstanden. Also die Begegnung von alten Zeitzeugen, also
noch lebenden Edelweißpiraten.
Ja, also Edelweißpiraten und jungen Musikern. Und das hatte halt ein unheimliches Potenzial gehabt und hat auch genau den Nerv getroffen. Also das war damals auch im Schwange, zwei Edelweißpiraten quasi zu Ehrenbürgern der Stadt Köln zu machen. Also als die Anerkennung nach, was weiß ich, 65 Jahren am Krieg endlich durch war, dass es keine Kleinkriminellen, sondern jugendliche Helden waren. Also als das durch war, hat man dann überlegt, wie kann man die ehren. Aber eigentlich fände ich es schöner, die Leute mit was Lebendigem zu ehren. Also nicht nur mit einer Plakette oder sowas. Feiern heißt jetzt nicht Event. Mir ist es sehr wichtig, dass man diese Idee der Edelweißpiraten, diese Tribut, dass man den im Brauchtum verankert. Das heißt, dass man einmal im Jahr eine tolle Feier hat, wo man diesen Geist wieder auferstehen lässt, was diese wackeren Mädchen und Jungen damals gemacht haben und was uns das heute noch sagen kann.
Ist ja so, dass jetzt die Mucki Koch auch gestorben ist vor 2 Jahren. Der Jan Jülich ist auch tot, also die letzten Zeitzeugen hier sind verstorben. Und jetzt ist das Motto dieses Festivals Weitersagen. Also worum geht es jetzt, diesen Geist weiterzutragen, auch oder gerade weil die Zeitzeugen nicht mehr da sind?
Es ist natürlich jetzt auch spannend, wie man diese Erinnerung, die, sag mal, für unsere Kultur, für unsere Nation, sage ich jetzt mal, wichtig ist, wie man die auch ohne lebende Zeitzeugen. Darum geht natürlich im Moment viel, weil das ist ja ein ganzer Wirtschaftszweig, diese Erinnerungskultur. Ich meine, das ist jetzt ein Riesenthema. Ne? Es gibt heute natürlich eine Überlegung, was man jetzt an Erinnerungsarbeit weitermachen kann. Und das muss man auch tatsächlich kritisch reflektieren. Das berührt jetzt Leute nicht mehr, die schon 2, 3 Generationen weiter sind. Ne? Es gibt aber auch tolle Initiativen, die versuchen, diesen Brückenschlag hinzubekommen.
Also das heißt, im Grunde das Festival, das Edelweiß-Piraten-Festival, wie es hier organisiert, ist auch der Versuch, eine Antwort darauf, wie könnte Erinnerung heute aussehen oder welche Formen, welche alternativen Formen von Erinnerung könnte man heute auch finden?
Genau, also ich finde es wichtig, dass es solche NS-Dokumentationszentren gibt oder dass es Gedenkstätten und so weiter gibt. Ich persönlich, habe gemerkt, dass ich solche Sachen mittlerweile weniger nutze und dass diese Erinnerungsarbeit eigentlich immer stärker ins Kulturelle geht. Dieses kollektive Gedächtnis braucht emotionale und ästhetische Aspekte, um auch über die Zeitzeugenschaft hinaus zu funktionieren. Und da ist so ein Festival eigentlich eine gute Chance.
Klaus, Herr Geiger, wir spielen sozusagen eigentlich im Vorgarten von seinem Schrebergarten, ja? Und er ist schon seit Jahren hier der Schirmherr auf unserer Bühne. Und deswegen würde ich doch einfach sagen, begrüß doch mal Klaus Zingeiger mit seiner Familie mit einem warmen Begrüßungsapplaus. Vielen Dank.
Der Klaus steht jetzt ganz vorne an der Rampe. Ausgerechnet da, wo die Sonne durch die Baumkronen bricht, als ob er so im Spotlight stehen würde. Seine wenigen, aber umso längeren Haare wehen ihm um den Kopf herum. Klaus der Geiger ist Politbade, auch Ex-Kommunade, also eigentlich so eine Art Alt-68er. Sicher einer der bekanntesten Straßenmusiker Deutschlands. Das macht er 50 Jahre schon mit der Fiedel in der Hand. Und springt so in Kölns Fußgängerzonen herum, wie so ein Waldschrat auf einem Bein.
Jan Krauthäuser, ne? Der hat einmal so Jacke gedacht. Und da hat er gesagt, wir müssen ein Konzert machen in Schrebergärten. Ne? Und da war ich auch dabei. Ne?
An ungewöhnlichen Orten?
In Schrebergärten.
An gewöhnlichen Orten, nicht an ungewöhnlichen Orten.
An den gewöhnlichen Schrebergärten. Ne?
Ich habe 3 Lieder von dir jetzt gehört. Ja? Und ich muss sagen, da springt wirklich was über. Dass ich mir vorstellen kann, wenn Leute dich in der Fußgängerzone erleben und die gehen eigentlich so da nur dran vorbei, dass sie eigentlich nicht mehr dran vorbeigehen können und dass sie verändert da weggehen.
Also wenn es richtig gut läuft, dann ist das so. Nur es läuft natürlich nicht immer. Aber das ist im Grunde genommen der Sinn meiner Art von Straßenmusik. So, da hast du voll recht, das ist auch mein Bedürfnis. Und wenn das auf der Straße passiert, dann ist das natürlich unglaublich stark. Ne? Da war es wie Zauber. Das war, die Menschheit war verzaubert, wenigstens für den Moment.
Wir sind ja jetzt hier auf dem Edelweiß-Piraten-Festival. Hm. Was hast du für eine Beziehung zu diesen Leuten?
Ich kenne die fast alle. Und die kannten mich auch fast alle.
Gibt es ein verbindendes Element zwischen denen und
ja, aber klar, natürlich. Die haben sich gewehrt. In einer sauschweren Situation haben die sich gewehrt. Ich habe mich auch oft gewehrt. Ne? Und ich finde das toll, ne? Dass man das macht. Die Leute lassen sich viel zu viel gefallen, auch heute, oder denken viel zu wenig nach.
Und die damals haben das natürlich unter einem wahnsinnig hohen persönlichen Einsatz und auch einer großen Opferbereitschaft getan.
Ja, das ist es.
Sagen viele, das wäre mein bestes Lied. Das habe ich geerbt von einem Kollegen auf der Straße, einem Bolivianer, einem bolivianischen Indianer, der hat sehr lange in Köln gelebt. Mit einer deutschen Frau, hatte eine 10-jährige Tochter. Ich kam mit den Razzia auf die Schildergasse, interessanterweise als Straßenmusiker. Und dann habe ich festgestellt, dass der nicht den richtigen Stempel in seinem Pass hat. Und dann haben sie ihn innerhalb von ganz kurzer Zeit ausgewiesen. Und bevor der gegangen ist, hat er mir eine Melodie geschenkt. Und hat gesagt, diese Melodie ist bei uns eine heilige Melodie. Und mach was draus. Und ich habe geschrieben, Erde, wir sind deine Kinder. Deine Kinder. Und alle Menschen sind dein Fleisch und Blut. Ob arm, ob alt, ob schwarz, weiß, gelb, rot. Menschen gibt es. Die wollen nur haben. Und Menschen gibt es, die wollen sein. Yeah. Frei sein, wie ein Vogel. Und sinnvoll, wie ein Samen.
Weitersagen, das Edelweiß-Piraten-Festival von Manuel Gorgos. Redaktion Anna Seibt. Ton und Technik Eva Pöpplein und Christoph Schumacher. Eine Produktion des Deutschlandfunk 2018.